Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Deutschland geht es gut. Die Wirtschaft wächst und doch, laut einer Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, kurz Bitkom, bangt jedes fünfte deutsche Unternehmen um seine Existenz. Und zwar wegen des digitalen Wandels. Wobei Wandel für meinen heutigen Gast vermutlich ein viel zu harmloses Wort ist. Denn in seinem Buch schreibt Philipp Riederle, wir befinden uns mitten in einer krassen Zeitenwende. Wie wir arbeiten und was wir fordern, heißt das Buch, das laut Untertitel nicht weniger sein soll als eine Revolution der Berufswelt. Und das Besondere daran ist, Philipp Riederle ist kein DAX-Vorstand, kein Arbeitsminister, kein Gewerkschaftsführer, sondern Student, 22 Jahre alt. Allerdings, das muss man sagen, ein Student mit einiger Erfahrung als Berater von DAX-Konzernen wie Volkswagen, Allianz und vielen anderen auch. Also jemand, der durchaus weiß, wovon er schreibt und wovon er spricht. Herzlich willkommen, Philipp Riederle.
Schönen guten Tag.
Gleich vorweg eine Zahl, Herr Riederle, die mich sehr verblüfft hat. 2014, schreiben Sie in Ihrem Buch, waren nur 66% aller Firmen im Internet auffindbar. Also im Umkehrschluss 34%, darunter auch DAX-Unternehmen, haben nicht einmal eine Homepage. Wie kann das sein? Gehört das nicht mittlerweile längst zum digitalen Selbstverständnis?
Eigentlich schon. Und eigentlich war ich auch sehr erschrocken über die Größe dieser Zahl, weil wenn ein Unternehmen nicht mal eine Homepage hat, also eigentlich diskutieren wir in den letzten Jahren ja schon über ganz andere Dinge, über Social-Media-Auftritte, über Veränderungen der Unternehmen und Anpassungen an digitale Prozesse und Gegebenheiten. Aber wenn da nicht mal eine Homepage vorhanden ist, wie sollen wir als digitale Generation diese Unternehmen überhaupt finden, wissen, dass es die gibt?
Wenn jetzt aber Unternehmer zuhören und sagen, ich habe ja eine Homepage, ich habe sogar einen Facebook-Account, bin sogar auf Twitter, das reicht aber nicht. Der kann sich jetzt trotzdem nicht beruhigt zurücklehnen, oder?
Ja, nämlich da aufzutreten in den digitalen Medien ist, was den digitalen Wandel angeht, nur die Spitze des Eisbergs. Denn es geht halt um viel mehr bei der digitalen Revolution. Es ist nicht nur eine Revolution, die halt unsere Medienkonsumgewohnheiten ganz massiv verändert, sondern die eben auch mit den ganzen technologischen Veränderungen die Art und Weise verändert, wie Unternehmen arbeiten, wen sie als Kunden erreichen, welches Angebot sie lancieren und vor allem, wie sie sich intern organisieren müssen, damit sie in den heutigen Marktgegebenheiten überhaupt noch überleben können.
Und Sie sagen auch ganz bewusst müssen. Also es ist gar nicht die Frage, ob ich das mache, sondern nur wie. Denn wenn ich es nicht mache, dann bin ich bald auf dem Markt nicht mehr zu finden.
Genau, dank der Digitalisierung wird unser Markt ja täglich globaler. Das heißt, wenn irgendwo ein Wettbewerber auftaucht, und die haben ja auch immer kleinere Markteintrittsbarrieren, so durch 3D-Drucker zum Beispiel, also können irgendwie 3 Studenten in Indien mit 2 3D-Druckern sagen, ich habe hier eine tolle Idee und starte mit ganz geringen Kosten und biete das übers Netz irgendwie weltweit an und können damit vielleicht so ein angestammtes Unternehmen mit ganz vielen 1000 Beschäftigten und Produktionshallen von heute auf morgen überflüssig machen.
Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Das war Don't You Worry About a Thing, geschrieben von Stevie Wonder, aber hier gesungen und gespielt von Jacob Collier. Und zwar hat er tatsächlich alle Stimmen und alle Instrumente gespielt, das Ganze auch noch gefilmt und auf YouTube gestellt online. Und inzwischen ist Jacob Collier auch in der nicht-digitalen Welt ein großer Star, tritt mit Jazzgrößen wie Quincy Jones auf und ist gerade auf Welttournee. Philipp Riederle, ist er also, Ihr Jahrgang, ein typisches Beispiel für die Generation Digital Natives?
Kann man schon so sagen, weil was er ja gemacht hat, war, er hat eine große Musikbegeisterung und hat dann einfach darüber im Netz publiziert, also einfach eine Chance ergriffen, die ja vor unserer Generation niemand in dem Maße hatte, weil er hat sein Hobby genommen und es Millionen von Menschen zugänglich gemacht, die er dann damit tatsächlich auch erreichen konnte, was ja vor uns niemand in der Form konnte. Und das war für uns irgendwie schon immer selbstverständlich, jederzeit, jeder Ort, jede existierende Information abrufen zu können, mit jedem Menschen auf der ganzen Welt Kontakt halten zu können und auch problemlos eine weltweit riesige Zielgruppe erreichen zu können.
Und wenn Sie uns sagen, dann stimmt das ganz genau, denn das haben Sie ja auch gemacht. Sie haben einen Film gedreht, auf YouTube hochgeladen und hatten plötzlich eine weltweite Zielgruppe. Haben Sie auch nur im Geringsten damit gerechnet, dass das tatsächlich so gehen kann?
Das war damals 2008 tatsächlich noch nicht mal YouTube, weil das gab es damals noch nicht in der Form, wie wir es heute kennen, sondern ich habe damals das Projekt Mein iPhone und ich als Podcast gestartet. Das heißt, ich habe es auf meine eigens programmierte Internetseite hochgeladen und da tatsächlich nicht damit gerechnet, irgendwen zu erreichen. Aber nach kurzer Zeit waren es halt dann mehrere tausend, was mich motiviert hat, regelmäßig damit weiterzumachen, bis ich dann irgendwann noch viel, viel mehr Leute damit erreichen konnte.
Aber was war es denn, das alle so sehr begeistert hat? Am Anfang sieht man, wie sie ein iPhone auspacken, das kann es ja nicht gewesen sein, das kriegt man auch noch alleine hin. Aber was war das Besondere?
Ich habe damals, ohne groß ein Konzept zu haben oder dass es irgendwie durchdesignt gewesen wäre, die Sendung, einfach so drauf losgeredet, was mich interessiert, wie ich das iPhone hacke zum Beispiel, das war ein Thema, was es für Zubehör gibt, was es für Apps gibt. Und die Zuschauer fanden das vor allem toll, also so waren die Feedbacks, dass ich so authentisch berichtet habe. Und dass es sowas in der Form überhaupt noch nicht gegeben hat. Also wenn man so will, war ich quasi einer der ersten Influencer, so YouTuber, was ja dann irgendwie jetzt in den letzten Jahren erst so richtig aufgekommen ist.
Mittlerweile sagen auch schon Schüler, sie möchten Influencer werden, wenn es um die Berufsfrage geht. Würden Sie dazu raten?
Ja, mein iPhone und ich ist gerade leider unbefristet pausiert, weil ich einfach nicht mehr dazukomme. Es ist ein riesengroßer Aufwand und ich mache momentan Webvideo leider gar nicht mehr, weil mir auch nicht so richtig gefällt, wie sich so das so entwickelt hat. Also ist irgendwie nicht so meins, weil die Influencer, die jetzt Millionen Views haben, man weiß nie, von wem sind sie gekauft, es ist wirklich authentisch, dann wird da in 15 Minuten Video etwas erzählt, was man auch in 30 Sekunden hätte rüberbringen können. Also mein Fall ist es ehrlich gesagt nicht mehr, vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür, aber ja, wem Spaß macht, der soll das machen, aber das ist ein langfristiges Berufsziel. Also ich könnte es mir für mich zumindest nicht vorstellen.
Deswegen, vielleicht deswegen studieren Sie jetzt ja auch inzwischen Soziologie, Politik, Ökonomie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Also gar nichts mit Technik, was man jetzt vielleicht erwartet hätte.
Ja, das werde ich oft gefragt, warum ich denn nicht Informatik studiere. Und ich habe die Frage für mich so beantwortet, nämlich ich war, seit ich ein Kind war, schon immer wahnsinnig technikbegeistert. Hab eben das iPhone gehackt, hab Programme programmiert und so weiter. Also ich habe ein gewisses Grundwissen, was IT angeht. Und dann dachte ich mir, um besser verstehen zu können, wie das Digitale, wie die IT uns als Gesellschaft verändert, versuchst du dir jetzt mal ein Grundwissen aufzubauen, wie Gesellschaft, also Politik, das gesellschaftliche Zusammenleben und die Wirtschaft denn tatsächlich funktioniert.
Nun ist Informatiker also raus, Elektrotechniker ist raus. Gibt es überhaupt so etwas wie einen Berufswunsch, wo dieses Studium hinführen soll? Oder ist vielleicht auch schon die Frage nach dem Berufswunsch eine, die sich Ihre Generation so gar nicht mehr stellt?
Also hätten Sie mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich Ihnen unterschrieben, dass ich mal irgendwie Elektrotechnik studiere und dann als Elektriker arbeite. Aber irgendwie verändert sich halt sowas, glaube ich, auch heute sehr viel schneller, so Vorstellungen und Wünsche. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, was wir werden und machen wollen. Und gerade nach so einem breiten Studium, wie es ich momentan mache, legt man sich ja auch noch überhaupt gar nicht auf ein Ziel fest. So, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, ich werde irgendwie immer so an der Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft irgendwas tun. Aber was genau das sein wird, vermag ich jetzt noch nicht abzuschätzen.
Viel entscheidender ist ja auch die Frage, wie. Ihr Buch heißt ja auch, wie wir arbeiten, nicht was wir arbeiten. Das heißt, im Prinzip ist gar nicht so entscheidend, welcher Beruf das ist, aber man soll sich wohlfühlen. Sie schreiben, Spaß soll dabei sein, flexible Arbeitszeiten, natürlich auch Verantwortung, die übernommen werden kann. Alles schöne Wünsche, aber wie reagiert die Berufswelt darauf?
Ich denke, das, was ich in meinem Buch artikuliere, da geht es mehr um Bedürfnisse, die wir haben, um tatsächlich einen guten Job machen zu können, um mit den Herausforderungen klarzukommen, die heute im Arbeitsleben an uns gestellt werden. Denn die Anforderungen oder die Tätigkeiten, die wir wahrnehmen, sind ja ganz andere, als es Berufstätige noch vor 10, 20 Jahren taten. Einfach deswegen, weil der Computer, weil Roboter, weil die Digitalisierung eigentlich jedes Berufsbild massiv verändert hat oder auch nach wie vor massiv verändert.
Sie sagen wir müssen vielleicht einmal klären, wer damit wirklich gemeint ist, die Digital Natives, zu denen Sie gehören. Wer ist das? Wen umfasst das?
Ich bezeichne gerne die Generationen Y und Z gemeinsam als die digitalen Generationen, da eben diese beiden Generationen, Y geht so bei 1980, 85, je nach Definition los, weil diese beiden Generationen eben schon immer mit dem Digitalen aufgewachsen sind und weil sie die erste Generation darstellen, für die das schon immer selbstverständlich war.
Und was heißt das? Was sind das für besondere Fähigkeiten, die diese Generation jetzt mitbringt? Was qualifiziert sie, dass sie so selbstbewusst auftreten und sagen, wir wollen so arbeiten und wir sollten auch so arbeiten?
Unsere Generation hat, denke ich, schon immer mitbekommen, dass sich die Welt in einem Wandel befindet, und zwar in einem Wandel, der so schnell ist, dass wir als Menschen da ohnehin kaum noch mithalten können. Und dass wir in besonderem Maße qualifiziert sind, diesen Wandel zu bewältigen, und schon gar nicht alleine, würde ich auch nicht sagen. Wir brauchen da die älteren, die erfahrenen, die lebens- und berufserfahrenen Menschen und Kollegen, die das mit uns gemeinsam hinbekommen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass wir alle super qualifiziert sind. Vielen von uns mangelt es auch total an Medienkompetenz, und die können das Google-Suchfeld nicht von der Internet-Adresszeile unterscheiden. Also wir sind nicht per se alle hochqualifiziert, was das angeht. Aber was wir alle schon irgendwie immer im Blut haben und spüren, ist, jo, es ist da ein Wandel, der ist wahnsinnig schnell, wir müssen darauf reagieren. Wenn wir dann aber in Unternehmen kommen, die irgendwie alles machen, wie sie es seit 30 Jahren schon machen, wo kein Hauch von Veränderung zu spüren ist, wo wir nicht merken, da kommen wir voran, da geht das Unternehmen voran, da werden wir blockiert in unserer Freude und unserem Elan, die Welt mitgestalten zu wollen, dann merken wir so, vielleicht doch lieber woanders hin.
Mit Spaß und Freude an der Sache sind Sie auch bei anderen Dingen, zumindest in der Schulzeit, gewesen. Deswegen kommen wir erneut zur Musik, zu einem Stück, das hoffentlich gute Erinnerungen hervorruft. Von Karl Orff ist es, aus den Carmina Burana, das O Fortuna. Klassik à la carte hier auf NDR Kultur, das war das O Fortuna aus den Carmina Burana von Karl Orff. Gespielt von dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von André Previn. Ein Werk, das mein heutiger Gast Philipp Riederle auch schon gesungen hat und auch schon dirigiert hat, damals zu Schulzeiten. Wie groß war denn das Orchester?
Wir waren damals ein kleines Vokalensemble, also 4 Stimmen, jeweils mit 2 Personen besetzt. Das war ganz toll. Damals. Und ich frage mich, wo haben Sie das herausgefunden, dass ich das damals gemacht habe?
Das Internet vergisst nicht, kann ich darauf nur antworten. Das ist ja der Vorteil, dass man viele Informationen, die einmal geäußert wurden, auch immer wieder finden kann. Heute stehen Sie jetzt nicht mehr vor einem Orchester oder immer noch? Ist das noch etwas, was Sie machen, dirigieren und musizieren? In der Musical AG waren Sie auch, habe ich gelesen.
Selbstverständlich, ja, das war toll. Und hätte ich auch nach wie vor große Freude dran, aber ich kriege es momentan nicht unter. So, ich bin ja ganz viel unterwegs, also halt ja so um die 100 Vorträge bei Unternehmen im Jahr. Nebenher studiere ich noch und versuche auch irgendwie noch Freunde zu haben und so irgendwie so zu leben wie so ein 22-Jähriger. Und irgendwie habe ich es dann nicht mehr so richtig untergebracht, nach wie vor irgendwo zu singen oder mitzuspielen.
Sie gehen ja in Ihren Vorträgen nicht gerade zimperlich um mit Ihren Auftraggebern, kann man sagen. In Ihrem ersten Buch zitieren Sie den Auftritt bei einer Tagung der Fotobranche, wo Sie dann als Feedback kriegten, naja, Sie haben uns ja ganz schön provoziert und sogar beleidigt. Das war zwar als Kompliment gemeint, aber wie sind normalerweise die Reaktionen, wenn Sie ziemlich deutlich doch sagen, ihr seid völlig veraltet in dem, was ihr macht?
Das hat sich lustigerweise über die letzten Jahre hinweg verändert. Also als ich angefangen habe, war das eher noch so, naja, hör mal mit dem Jungen mal zu und ach, das mit dem Digitalen wird schon alles nicht so schlimm sein, das geht schon wieder weg. Inzwischen werde ich immer mehr oder eigentlich nur noch eingeladen, weil die Unternehmen erkannt haben, oha, da passiert was und es geht nicht mehr weg. Und jetzt brauchen wir mal jemanden, der uns das wirklich genau so erklärt, damit wir es auch verstehen und der das für uns richtig einordnet. Also das heißt, auch die Beweggründe, warum ich eingeladen werde, haben sich verändert und damit auch die Reaktionen auf das, was ich erzähle. Sie wissen, welche große Not da ist, sich zu verändern. Sie wissen, dass sie hinten dran sind und sind dann sehr dankbar, dass jemand Außenstehendes ihnen ja so ungeschönt den Spiegel vorhält. Weil sie wissen ja im Grunde selber, dass es so, wie sie es jetzt machen, eigentlich nicht weitergehen kann.
Ein wichtiger Punkt, der in Ihrem Buch immer wieder benannt wird, ist das Feedback, das unglaublich wichtig ist. Dass man im Gespräch bleibt, dass man sich auch mal sagt, das war vielleicht nicht so toll, was du gemacht hast. Das sei ein Beispiel für Ihre Generation. Wir kennen das von Facebook, wo man immer gleich Reaktionen auf Kommentare haben möchte. Warum ist es so wichtig, dass man ständig miteinander redet? Kann man damit nicht auch viele Dinge zerreden?
Also es hat vielleicht zwei Gründe, dass wir so stark auf Feedback aus sind. Der erste Grund liegt mit der Veränderung der Tätigkeiten ganz eng zusammen. Weil es gibt immer mehr Tätigkeiten oder fast ausschließlich noch Tätigkeiten, die sich mit irgendwas Abstraktem beschäftigen. Das heißt, immer weniger Leute setzen Stein auf Stein und sehen, das Haus bricht nicht zusammen. Das heißt, wir brauchen das, um irgendwie zu sehen, oha, das, was ich tue, ist tatsächlich gut und wichtig und richtig, weil wir diese Befriedigung nicht irgendwie aus dem Unmittelbaren bekommen. Der zweite Grund ist der, dass wir als Generation auch eine gewisse Sicherheit im Arbeitsleben ganz dringend brauchen und wir diese daher ziehen, dass wir ständig Neues lernen, ständig neue Erfahrungen machen und selber irgendwie merken, wir werden selber besser. Und selber besser werden, was quasi das Wichtigste ist, wenn man für uns spricht, in einem Beruf, nur das geht mit Feedback. Und deswegen brauchen wir es, um ständig an uns zu arbeiten.
Das Mitreden kann man noch viel weiter fassen, als einfach nur Feedback geben. Zum Beispiel skizzieren Sie das Modell der Holokratie, also eine Art, jeder darf mitreden, jeder darf mitgestalten Prinzip. Kann das also funktionieren, jeder redet mit?
Bei der Holokratie geht es nicht primär darum, dass jeder jetzt an allem mitreden darf, sondern Funktionen von Personen zu entkoppeln. Die Holokratie hat auch sehr starke, strenge Gesprächsregeln, die aber vielleicht gewisse Prozesse in Unternehmen abkürzen, weil es einfach sehr klar geregelt ist, wer hat zu was wie zu sagen und das nicht irgendwie auf Personen oder Machtallüren oder irgendwie sowas beruht, sondern eben auf rational getroffenen Funktionseinteilungen. Diese alternativen Organisationsformen, sich damit auseinanderzusetzen, also sei es demokratisch, holokratisch, agil oder was auch immer, ist für Unternehmen einfach deswegen ganz arg wichtig, weil sie durch die Digitalisierung ganz neuen Anforderungen konfrontiert sind, die sie mit den alten Command-and-Control-Strukturen immer schwieriger bis gar nicht erfüllen können.
Was sind das für Anforderungen, die da kommen?
Das ist zum einen die Anforderung, jegliche mögliche Effizienzsteigerung mitzumachen, weil auf dem digital-globalen Markt macht es irgendwer auf jeden Fall. Und das nicht nur primär, um irgendwie Personal zu entlassen, sondern damit, dass man Ressourcen frei hat, um dieser zweiten großen neuen Herausforderung gerecht werden zu können, nämlich ständig Innovationen zu kreieren, ständig sich als Organisation neu zu erfinden, also nicht einmal einen Change-Prozess zu starten und sich dann 10 Jahre entwickeln, sondern ständig im Neuerfindungsmodus bleiben. Und das ist notwendig deswegen, weil wir jetzt in einer Zeit der technischen Entwicklung uns befinden, wo an so vielen unterschiedlichen Entwicklungssträngen so massive Revolutionen in so kurzer Zeit stattfinden, dass es sich keiner mehr leisten kann, auch nur ein halbes Jahr im Stillstand zu verweilen. Und die dritte Herausforderung, die habe ich gerade schon fast genannt, ist, all das in einer nie dagewesenen Veränderungsgeschwindigkeit durchführen zu müssen. Also Effizienzsteigerung, Innovation in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Und wenn ich da so alte Strukturen habe, die sich gegenseitig blockieren oder wo ich was in den KVP-Briefkasten schmeiße und das dann erst 3 Jahre später bei der Chefsekretärin ankommt, sondern ist der Zug auch schon abgefahren.
Das heißt, auch an den Hierarchien muss sich dringend etwas ändern.
Ja, und die Veränderungen in den Hierarchien, die können ja nicht isoliert stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich andere Zusammenarbeitsformen habe, flexible Teams, die sich projektbezogen neu und selber wieder zusammenfinden, über Orts- oder Kontinentgrenzen hinweg. Also das heißt, wenn ich Teams habe, die ganz andere Tätigkeiten durchführen, die sich anders organisieren, heißt das auch wiederum, dass ich in anderen Bereichen der Organisation Veränderungen vornehmen muss. Das heißt, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die ein Chef haben muss, um solche sich anders organisierenden Teams führen zu können? Also Chefs haben andere Anforderungen. Dann wirft es die Frage auf, welche digitalen Tools oder Prozesse brauche ich, um das überhaupt noch so abbilden zu können, um die Organisation handlungsfähig zu halten. Und das wirft ja dann auch wiederum die Frage auf, nach Rahmenbedingungen für Arbeit, nach Zeit, Ort, Geld, Bezahlung und so weiter. Das heißt, es sind alles ganz riesige Fragen, die alle ganz eng beieinander zusammenhängen.
Über die Rolle des Chefs, die veränderte Rolle, wollen wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Ein Hinweis gibt vielleicht die kommende Musik darauf. Aus dem Soundtrack des Films Der Club der Toten Dichter von Maurice Jarre hören wir jetzt das Stück Keatings Triumph. Musik von Maurice Jarre war das aus dem Soundtrack des Films Club der Toten Dichter. Jenes Films also, in dem der Lehrer John Keating, gespielt von Robin Williams, seine Schüler für Poesie, Literatur und Theater begeistern kann, indem er sich auf sie einlässt, indem er sie motiviert und versucht, ihre Leidenschaften zu entdecken. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Zu Gast ist heute der Unternehmer, Podcast-Produzent und Buchautor Philipp Riederle. Herr Riederle, haben Sie den Film schon gesehen?
Ich muss zugeben, was Filme angeht, bin ich totaler Analphabet. Also neben Herr der Ringe, Star Wars, habe ich auch diesen Film leider nicht gesehen.
Sie kennen aber sicher diesen Typus, oder Sie beschreiben zumindest ihn als einen Typus, von dem Sie gerne mehr hätten. Also ein Lehrer, der fördert und fordert, der seine Schüler tatsächlich als Individuum wahrnimmt und versucht, auf ihre Interessen und Stärken einzugehen. Davon müsste es mehr geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass in unserem aktuellen Schulsystem einfach viele Menschen, die eigentlich das Zeug dazu hätten, ganz tolle Sachen zu machen, einfach nicht mitgenommen werden oder mitgenommen werden können. Aber genau hier liegt ja auch eine der allergrößten Herausforderungen unserer aktuellen Zeit in Anbetracht der Digitalisierung. Weil es ist ja Tatsache, dass immer mehr einfache Tätigkeiten von Maschinen, Robotern, Algorithmen übernommen werden. Das heißt, eine riesengroße Herausforderung ist es, unser Bildungssystem so zu gestalten, dass wir es schaffen, immer mehr Menschen mitzunehmen, dass die immer komplexer werdenden Fragestellungen tatsächlich auch noch beantworten können und damit agieren und arbeiten können.
Und das soll ja nicht nach der Schulzeit aufhören, sondern Sie wünschen sich auch Chefs, die genauso sich verhalten und junge Mitarbeiter auf ihrem Weg begleiten und weiter fördern.
Dadurch, dass wir eine so rasante, eine so vielschichtige Entwicklung momentan haben und die nie mehr aufhört, sondern nur immer schneller wird, kann sich's keiner mehr leisten, einmal ausgelernt zu sein, sondern muss ständig dabei bleiben, ständig am Puls der Zeit und am Puls des Wissens zu sein, um überhaupt noch mithalten zu können in dieser aktuellen, schnellen, sich technologisch immer schneller drehenden Welt.
Das klingt ehrlich gesagt ziemlich anstrengend. Und wenn man sich die steigenden Burnout-Zahlen anschaut, dann merkt man ja, damit kann es aber auch nicht gut sein, dass wir versuchen, nur immer flexibler, immer schneller, immer besser dabei zu werden, oder? Was ist mit den Auszeiten?
Ja, die Auszeiten, die sind wichtig, die sind total wichtig. Und wir als Kinder der Generation Burnout achten da auch in gewissem Maße besonders drauf, dass wir uns nicht da überlasten. Aber eigentlich können wir auch ganz grundsätzlich die Frage stellen, inzwischen sind wir ja schon so weit, dass wir eigentlich die meisten von uns gar nicht mehr arbeiten müssten und trotzdem würde es uns gut gehen. Weil Maschinen, gesteuert von halt nur wenigen Menschen, die dann halt den großen Überblick haben, die diesen komplexen Herausforderungen gewachsen sind, ja, die haben inzwischen eine so hohe Wertschöpfung, dass einfach ein ganz großer Teil der Bevölkerung gar nicht mehr arbeiten müsste, um überhaupt überleben zu können. Also was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass wir alle aufhören sollen zu arbeiten und uns dann zur Ruhe setzen, sondern die Frage, welche alternativen Formen von Einkommen könnte es denn eigentlich geben in einer Zeit, wo einfach immer mehr Wertschöpfung und Arbeit von Computern und Maschinen und Robotern übernommen wird.
Nun könnte man sagen, gut, reden wir über bedingungsloses Grundeinkommen und reden wir darüber, wie Ihre Generation auch ohne Arbeit leben kann. Aber Sie schreiben, das wollen Sie ja gar nicht, sondern Arbeit ist Leben, findet man als Satz in Ihrem Buch. Der Job, die Kollegen werden als eine Art Ersatzfamilie fast schon beschrieben. Also der Wunsch zu arbeiten, sich einzubringen, etwas zu bewirken, der ist größer vielleicht sogar als in vorherigen Generationen?
Ja, Arbeit stiftet Identität. Wir sind keiner speziellen Schicht mehr zugehörig, aus der wir nicht ausbrechen können, sondern wir können quasi alles tun, was wir wollen. Wir haben eine riesige Auswahl an Möglichkeiten. Wir können durch unsere Erwerbsarbeit quasi aus allen Zugehörigkeitsstrukturen flüchten. Aber das heißt, dass wir ja irgendwas auch brauchen, wo wir uns irgendwie wieder andocken können, wo wir ja eine gewisse Zugehörigkeit entwickeln können. Und das findet sich in gewisser Weise eben auch bei uns im Arbeiten. Dass wir diese große Wahl haben, ist aber übrigens auch nicht nur schön für uns. Wir haben im deutschsprachigen Raum die Auswahl zwischen 18.000 verschiedenen Studiengängen, also allein im deutschsprachigen Raum. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, wo wir eine Ausbildung machen wollen. Wir sind so global unterwegs wie keine Generation vor uns. Aber dieser riesige Möglichkeitsdschungel führt eben auch zu einer ganz, ganz großen Überforderung, die mit sich bringt, dass es innerhalb unserer Generation einen Anstieg der Depressions- und Suizidraten gibt.
Weil der Sinn fehlt, weil die Orientierung fehlt? Oder was für eine Erklärung haben Sie dafür?
Ja, weil wir eine so riesengroße Auswahl haben und die Orientierung fehlt. Wir nicht wissen, was wollen wir eigentlich im Leben? Also was bringt's uns? Und deswegen versuchen wir halt den Sinn auch einfach jeden Tag aufs Neue in der Arbeit zu finden. Und wenn wir ihn eben dort nicht finden, dann ist es eigentlich nur sowas wie ein innerster Überlebenstrieb, dass wir dann eben von heute auf morgen einfach ganz schnell auch wieder weg sind und uns was anderes suchen, weil einen mittelmäßigen Arbeitsplatz mit mittelmäßigem Gehalt können wir jederzeit auch überall anders finden, in einer Zeit des demografischen Wandels, wo es inzwischen ja einen Arbeitgebermarkt gibt, also dass wir uns aussuchen können, wo wollen wir anfangen.
Also müssen die Unternehmen einiges bieten, die sie kriegen möchten. Über den Internetauftritt haben wir bereits geredet, flache Hierarchien, Chefs, die einem auf Augenhöhe begegnen und ein weiterer Punkt, die Tools, die Mittel müssen zur Verfügung stehen. Also ein Unternehmen, das sagt, privat bitte Facebook, aber nicht auf der Arbeit, sowas wäre gar nicht vorstellbar.
All diese Veränderungen kann man gar nicht so pauschal auf alle Unternehmen, auf alle Tätigkeiten, auf alle Branchen umlegen. So, wenn ich jetzt irgendwie in einem sehr sicherheitskritischen Beruf arbeite, wo jede Sekunde meiner Aufmerksamkeit dafür zuständig ist, dass irgendwie nicht zwei Züge ineinander reinfahren oder dass Flugzeuge sicher landen, dann hat da auch ein Facebook an diesem Arbeitsplatz nichts verloren. Wenn es aber ein Arbeitsplatz ist, wo es darum geht, vielleicht mit einem Netzwerk von Kollegen auf der ganzen Welt Kontakt zu halten, sich mit denen auszutauschen, sich zu informieren und so, da sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Also man kann es nicht so ganz pauschal sagen, aber grundsätzlich bin ich ohnehin kein Freund von pauschalen Verboten, sondern eher ein Freund dessen, bei den Mitarbeitern und bei der Bevölkerung generell Medienkompetenz entstehen zu lassen, dass jeder Einzelne befähigt wird, zu wissen, wann schaue ich drauf, inwiefern lenkt mich das ab und wie gestalte ich meine Arbeit, dass ich da auch eine gewisse Zeitspanne einfach hochkonzentriert am Werk sein kann.
Das ist eine spannende Frage, wie das sein kann, denn eine Studie hat ergeben, alle 18 Minuten schauen wir Bundesbürger durchschnittlich auf unser Smartphone. Damit sind alle Bundesbürger gemeint. Das heißt, Ihre Generation vermutlich deutlich häufiger.
Alle 9 Minuten schauen wir auf unser Smartphone. Und das ist ja furchtbar. Also wir können ja nicht quasi am Höhepunkt unserer Produktivität sagen, so durch ein selbst auferlegtes ADHS, indem wir uns selber die ganze Zeit ablenken, da machen wir uns ja selber zunichte. So, und ich meine, ich kenne es ja auch selber von mir. Wenn ich selber am Schreibtisch sitze und irgendwie was Schwieriges, was gedanklich Anspruchsvolles machen soll, klar, da ist es verlockend, andauernd aufs Handy zu gucken und sich mal wieder abzulenken, was dann dazu führt, dass ich es gar nicht schaffe, überhaupt in die Konzentration reinzukommen, was dann wiederum dazu führt, dass ich am Abend dran sitze, die Word-Seite immer noch komplett weiß oder zumindest unverändert ist und ich einfach nichts geschafft habe und wo ich dann am Abend dann trotzdem erschöpft bin, nichts geschafft habe und mir denke, ja, hätte ich auch zum Wandern gehen können oder den ganzen Tag in der Sonne liegen können in der Zeit. Und deswegen habe ich angefangen, mir selber sowas wie Produktivitätstechniken aufzuerlegen, um meiner eigenen schon gewissermaßen vorhandenen Smartphone-Sucht auch ein bisschen entkommen zu können.
Jetzt sitzen wir hier ja auch schon gut 45 Minuten und Sie haben nicht ein einziges Mal das Smartphone rausgeholt. Fällt das mittlerweile etwas leichter oder juckt es schon in den Fingern?
Nee, wir unterhalten uns ja sehr angeregt und da habe ich es überhaupt gar nicht vermisst jetzt in den letzten 45 Minuten. Wo ich schon oft geneigt bin, aufs Smartphone zu gucken, ist halt, wenn irgendwas anstrengend ist, wenn es wirklich meine volle Konzentration eigentlich verlangt, aber es halt schon auch, ja, wenn es halt ein bisschen quält und wo einfach der Blick aufs Smartphone verlockender wäre, als aktuell sich hier in dieser Situation durchzubeißen. Aber um konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen, müssen wir uns halt auch viel stärker als je zuvor lernen zu disziplinieren.
Und gleichzeitig auch lernen abzuschalten, wenn denn die Zeit dafür ist. Zum Beispiel das Smartphone nicht mit in Urlaub zu nehmen. Das machen Sie tatsächlich nicht. Ich kenne kaum 40-Jährige, die das schaffen, das Smartphone zu Hause zu lassen. Der Kulturspiegel hat über Sie geschrieben, Sie sind im Prinzip genauso spießig wie rebellisch. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, also ich als Person bin ohnehin voll der Spießer, glaube ich. Ich gehe gern ins Theater, in die Oper und schalte mein Handy aus und gehe gern wandern so. Aber ich glaube, das trifft auch für die ganze Generation zu. So, unsere Eltern werfen uns ja vor, wir würden nicht mehr aufbegehren. Statistisch nachgewiesen nehmen wir weniger Drogen, trinken viel weniger Alkohol und rauchen viel weniger als unsere Eltern. Dann haben wir ja alle irgendwie auch irgendwie unser eigenes Gemüsebeet auf dem Balkon stehen und stricken zur Entspannung. So, da wird schon der Verdacht laut, dass wir wahnsinnige Spießer sind. Wir sagen sogar, dass auch Heimat für uns ein ganz unfassbar großer Wert ist. Ja, aber ich finde daran gar nichts verwerflich. Ist doch schön, wenn man weiß, wo man herkommt.
Also statt Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist es bei Ihnen tatsächlich Theater, Smartphone, Oper. Das könnte man so zusammenfassen.
Ja, und wandern gehen, aber bitte ohne Smartphone. Ohne diese ständige Beschleunigung einfach auch mal wieder sich selber dazu zu bringen, abzuschalten, die Aussicht vom Gipfel zu genießen, ohne gezwungen sein, jetzt ein Selfie machen zu müssen.
Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Wie eiskalt ist dies Händchen, war das die Arie aus der Oper La Bohème von Giacomo Puccini. Und darin singt Rodolfo, in meinen Träumen bin ich Millionär. In der Realität, das wissen wir, ist das aber nicht. Er ist kreativ, aber doch sehr arm. Herr Riederle, wir müssen also auch, wenn wir über die Kreativen sprechen, Ihre Generation, über das Geld sprechen. Wie sieht es da denn aus mit Ihrer Generation? Wie wichtig ist es, dass auch der Gehaltscheck stimmt?
Also, dass wir überleben können und angemessen bezahlt werden, ist uns genauso wichtig wie jeder Generation zuvor auch. Aber ich denke, ein Großteil meiner Gleichaltrigen sitzt nicht mehr diesem Irrglaube auf, dass Arbeit ein reiner Zeit-Geld-Tausch ist und dass man damit irgendwie langfristig glücklich werden kann. Es gibt schon bei uns auch gewisse Teile der Generation, also unterschiedliche Charaktere gibt es immer, die halt nur auf den ersten Porsche hinarbeiten, um dann damit in die Burnout-Klinik zu fahren. Aber wenn man so den Großteil anschaut, muss das Gehalt stimmen, aber es bewegt uns nicht dazu, einen unbefriedigenden Job irgendwie möglichst lange dann zu ertragen.
Also lieber mehr Urlaub, mehr Flexibilität als Gehaltserhöhung, könnte man das so zusammenfassen?
Es ist immer lustig, wenn ich dann mit den Unternehmern oder mit den Chefs dann zusammensitze und die mir erzählen, wie erschrocken sie denn sind, dass die jungen Kollegen eine Gehaltserhöhung ausschlagen und sagen, nee, ich möchte lieber 5 Urlaubstage mehr. Sagen sie, ich habe mich das damals nie getraut und so. Und aber dann gehen sie in sich und denken, ja gut, warum eigentlich nicht?
Nun ist es schön, wenn man als Chef in seine Angestellten investiert. Es gibt eine andere Zahl, aber 66% aus Ihrer Generation planen in den nächsten 4 Jahren den Arbeitgeber zu wechseln. Warum also so viel investieren, wenn Sie doch bald wieder weg sind?
Die Investitionen in einen Arbeitnehmer lohnen sich einfach auch deswegen, weil es ist ja blöd, wenn er in den jetzt noch verbleibenden 4 Jahren keine gute Arbeit abliefert, erstens. Zweitens dienen solche langfristigen Bildungsmaßnahmen zum Beispiel, in die ein Arbeitgeber investiert, ja auch dazu, dass er eine gewisse Bindung aufbaut. Dass, wenn ich von dem gebildet werde, irgendwie, wenn der mir Chancen ermöglicht, dann habe ich eine größere Bindung und bleibe vielleicht länger. So, das wäre das zweite Argument. Und das dritte Argument wäre, naja, wenn jedes Unternehmen so denkt, ich muss in meine Leute nicht investieren, naja, dann finde ich auch auf dem freien Markt niemanden mehr, der irgendwie schon eine gewisse Qualifikation hat. Ein Unternehmen sollte, anstatt nicht in ihre Leute zu investieren, sollte eher darauf achten, die Gründe zu reduzieren, dass wir denn tatsächlich wechseln wollen.
Das wäre meine Frage. Wie kann man das tun, dass man trotzdem die Motivation hochhält? Sie sagen, indem man einfach mal neue Herausforderungen schafft, vielleicht ein Abteilungswechsel, ein neues Projekt. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen könnten, zu sagen, dann bleibe ich auch mein ganzes Leben bei einem Arbeitgeber?
Ja, ganz genau so ist es. Denn es ist ja so, dass wenn es darum geht, warum wir bei einem Unternehmen arbeiten, finden wir eben keine Sicherheit mehr in Zeit oder Geld und dem unbefristeten Arbeitsvertrag, sondern wir brauchen die Sicherheit woanders, weil wir halt irgendwie wissen, das Geld kann von heute auf morgen bei der nächsten Bankenpleite wieder weg sein und das Unternehmen, ist der Arbeitsvertrag noch so unbefristet, kann es auch von heute auf morgen nicht mehr gehen. Also in dieser volatilen Zeit glauben wir da nicht mehr dran. Und deswegen fokussieren wir uns halt darauf, jetzt eine gute Zeit haben zu wollen, die uns keiner mehr nehmen kann, und auch jetzt möglichst viel zu lernen, Erfahrungen zu machen, Abwechslung zu haben, um halt irgendwie immateriell was zu gewinnen, was mir dann auch keine Krise mehr nehmen kann. Und so, wenn ein Unternehmen uns ständig Abwechslung, Irritation, Erfahrungszugewinn bietet, wenn ein Unternehmen uns intern das bietet, was wir sonst vielleicht nur auf dem freien Markt finden würden, wenn wir irgendwie mal wieder so voll uns ausleben wollen, experimentieren wollen, Start-up gründen, so, warum nicht irgendwie unter der Flagge des Unternehmens versuchen, irgendwie einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen oder für ein Jahr halt befristet freigestellt zu werden mit der jederzeitigen Option auf Rückkehr. Also es schlummert, glaube ich, so viel Potenzial innerhalb der Mitarbeiter, innerhalb eines Unternehmens, was eigentlich nur geweckt werden müsste oder wo einfach nur zu stures Denken abgelegt werden muss und man dann auch gar nicht mehr das Problem hätte, dass einfach so viele Leute andauernd wechseln, sondern einfach mal mit den Leuten zu reden und deren Bedürfnisse zu erkennen und dann einfach auch zu ermöglichen, würde schon sehr viel helfen.
Dann wären Sie nicht nur Mitarbeiter, sondern, das fand ich ein ganz schönes Bild, dann wären Sie Fans dieses Unternehmens.
Ja.
Was für das Unternehmen auch gut ist, weil Sie das dann ja auch weitertragen. Es gibt genug Bewertungsplattformen, die vielleicht den Unternehmen selber nicht so bekannt sind, aber wo sich Ihre Generation schon sehr darüber austauscht, wo ist es gut, wo ist es nicht gut.
Ja, die Plattform, die gibt es. Und wir bewerben uns nicht bei einem Unternehmen oder gehen gar zum Vorstellungsgespräch, ohne vorher mal abzuchecken, was denn andere Mitarbeiter oder andere Leute, die sich bei diesem Unternehmen beworben haben, über dieses Unternehmen im Netz geschrieben haben.
Obwohl Sie die meisten Informationen natürlich aus dem Internet holen, war ich ganz erstaunt zu lesen, dass Sie trotzdem ein Zeitungsabonnement haben.
Dadurch, dass ich einfach so andauernd in diesem Informationsstrom des Netzes unterwegs bin, genieße ich es dann doch auch mal irgendwie so, mich von dieser Schnelligkeit abzukoppeln und zu sagen, so, jetzt bin ich nicht erreichbar, jetzt interessiert mich diese schnelllebigen Informationswelt nicht, sondern jetzt setze ich mich aufs Sofa mit meiner Wochenzeitung und schau mal so, was die Redakteure und Journalisten für wichtig befunden haben, was so ich in meiner Filterblase nicht unbedingt mitbekommen habe.
Wer aber Ihre Vorträge gesehen hat, der wird dort möglicherweise auch ein Bild gesehen haben von einem Mann, der eine brennende Zeitung in der Hand hält. Das heißt, eigentlich geben Sie diesem Medium trotzdem keine Zukunft? Oder würden Sie sagen, nein, nein, auch meine Kinder werden noch Zeitung lesen?
Also ich habe mein Zeitungsabonnement, diese Wochenzeitung, auch nicht als Print, sondern auch wenn es manchmal schon schön wäre, nicht die ganze Zeit auf diese Pixel schauen zu müssen. Aber ich bin damit überfordert, eine Printzeitung zu lesen. Also im Flugzeug und im Zug erschlage ich die Leute neben mir damit und habe die Printzeitung dann erst gar nicht dabei, weil ich sie zu Hause liegen habe lassen. So, deswegen lese ich eh fast eigentlich alles nur digital, weil es so viel praktischer ist. Und der Wert von echten, gut arbeitenden, qualifizierten Journalisten, der ist nicht zu unterschätzen und furchtbar wichtig. In welchem Medium Sie das dann ausspielen, ob in einer Printzeitung oder in einer digitalen Zeitung, ob auf einer Webseite, in einem Rundfunkbeitrag, ist eigentlich voll egal. Hauptsache, es gibt die Leute, die Ahnung haben, die Informationen selektieren, gut aufbereiten, zusammentragen und die passen sich an die Nutzungsgewohnheiten der Konsumenten an.
Wobei Sie mit dem Prinzip des Radios nicht besonders viel anfangen können, haben Sie geschrieben. Das müsste immer jemand erklären. Eine Kritik dabei war, dass dort immer die gleiche Musik gespielt wird, die eigentlich eh schon erfolgreich ist und die schon Ihre Eltern vielleicht gehört haben. Deswegen drehen wir es doch einmal um. Welche Musik würden Sie gerne im Radio hören? Wer sollte auch einmal auf NDR Kultur dem Publikum näher gebracht werden?
Darf ich alles sagen? Also darf ich auch das Publikum erschrecken?
Wenn es nicht länger als 6 Minuten erschreckt wird, dann gerne.
Oh, dann hätte ich gern von den Black Eyed Peas Now Generation.
Dann wollen wir das hören. Ich bin genauso gespannt wie vermutlich viele andere, was wir gleich hören werden. Vielen Dank, Philipp Riederle, dass Sie heute da waren und für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wer mehr lesen möchte darüber, wie die Generation der Digital Natives arbeitet und was sie fordert, der kann das tun, indem er das gleichnamige Buch von Philipp Riederle kauft, Wie wir arbeiten und was wir fordern. Oder auch sein erstes Buch, Wer wir sind und was wir wollen. Beide Bücher sind ganz analog im Buchhandel zu kaufen, erschienen bei Drömer und Knauer. Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert. Und nun kommen Sie, die Black Eyed Peas.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.